Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Eva Bahner Mikrofon und im Programm ein Gesetzentwurf, der den Investitionsstau in Deutschland beseitigen soll, beim Bau von Schienen, Straßen und Brücken. Was das Kabinett heute genau beschlossen hat, dazu gleich mehr. Außerdem im Programm, wer trägt die Kosten für die sozialen Folgen der Corona-Krise? Der Sozialverband VdK will die Reichen zur Kasse bitten mit einer einmaligen Abgabe. TUI bekommt weitere Milliardenhilfe vom Staat, auch das ein Thema der Sendung. Zunächst aber schauen wir nach Großbritannien, wo die Regierung noch immer in der Kritik steht, zu spät auf den Ausbruch der Pandemie reagiert zu haben. Großbritannien ist das Land mit den meisten Corona-Todesopfern in Europa und gleichzeitig die Volkswirtschaft, die am härtesten getroffen wurde im Zuge der Eindämmungsmaßnahmen. Um ein Fünftel ist die Konjunktur zuletzt eingebrochen. Burkhard Birke dazu.
Auf diesen Rekord hätte Boris Johnson sicher gerne verzichtet. Mit 20,4% brach die britische Wirtschaft im zweiten Quartal so stark wie keine andere ein. Es ist der größte Rückgang wirtschaftlicher Aktivität seit der Erfassung durch das Nationale Statistikamt 1955. 16 Jahre Wachstum und Prosperität wurden einfach weggeblasen. Großbritanniens Wirtschaft ist auf das Niveau von 2004 zurückgefallen. Vor allem der auf der Insel dominierende Dienstleistungssektor sowie die Bauindustrie litten unter dem 3 Monate langen Corona-bedingten Lockdown. Im Hotel- und Gaststättensektor wurde ein Minus von 86% verzeichnet. Der Bausektor schrumpfte um 32% und der private Konsum brach angeblich um mehr als 2/3 ein. Hunderttausende Menschen haben bereits ihre Jobs verloren und viele weitere werden folgen. Vor uns liegen schwierige Entscheidungen, aber ich möchte den Menschen versichern, dass wir durch diese Krise kommen und dass niemand ohne Hoffnung bleiben wird. Schatzkanzler Rishi Sunak versucht, optimistisch zu bleiben, verweist auf die Hilfen der Regierung. Immerhin hat die Wirtschaft nach dem harschen Einbruch im April und Mai im Monat Juni wieder um 8,7% zugelegt. Immer neue kleinere Corona-Ausbrüche und die mögliche Gefahr einer zweiten Welle bei Öffnung der Schulen hängen jedoch wie ein Damoklesschwert über der Wirtschaft, die nach Schätzung der Bank of England frühestens Ende 2021 wieder das Niveau der Vor-Corona-Pandemie-Zeit erreichen könnte. Die Hoffnung auf niedrigere Zinsen angesichts der Rezession hat unterdessen den Aktienmarkt heute in London beflügelt. Arbeitsmarktspezialisten warnen indes vor dem dicken Ende. Offiziell liegt die Quote nur bei 3,9%. 700.000 Menschen haben jedoch bereits im Zuge der Pandemie ihre Jobs verloren und viele der 9,6 Millionen Kurzarbeiter dürften noch folgen.
Burkhard Börke berichtete. Im Bundeskabinett in Berlin ging es heute um die Milliarden, die der Bund hierzulande bereitstellt, für die kommenden Jahre, um die Erholung der Wirtschaft zu unterstützen, in Form von Investitionen in Bauprojekte zum Beispiel. Diese kommen nämlich in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern oftmals nur im Schneckentempo voran, was oft an langwierigen und komplizierten Genehmigungsverfahren liegt. Hier will Verkehrsminister Andreas Scheuer nun Tempo machen und hat einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgestellt. Über das Investitionsbeschleunigungsgesetz. Nadine Lindner.
Es geht vor allem um Projekte der Verkehrs- und Energiepolitik, die mit dem Investitionsbeschleunigungsgesetz schneller gebaut werden sollen. Regierungssprecher Steffen Seibert nennt am Mittag 3 konkrete Bereiche und beginnt mit dem Schienenverkehr.
Kleinere Baumaßnahmen, Digitalisierung einer Bahnstrecke oder Erhöhung oder Verlängerung von Bahnsteigen. So etwas soll künftig von einem Planfeststellungs- bzw. Plangenehmigungsverfahren freigestellt werden.
CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer hatte das Gesetz federführend betreut und zeigte sich im Anschluss zufrieden, man nehme alles in den Blick, wo es klemme. Zweitens sollen mit dem Investitionsbeschleunigungsgesetz Klagemöglichkeiten für zentrale Vorhaben wie Häfen, Windparks oder Bergwerke auf eine Instanz verkürzt werden. Projekte mit überregionaler Bedeutung, dazu zählen auch Windräder, können im Sofortvollzug gebaut werden. Das heißt, Widersprüche haben keine aufschiebende Wirkung mehr. Das soll, so sagte es CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier im Anschluss, dem stockenden Windkraftausbau helfen. Auch Altmaier zeigte sich mit dem Kabinettsbeschluss zufrieden. Und drittens verweist Regierungssprecher Steffen Seibert auf die Straffung von Planungsprozessen, bei denen Umweltverträglichkeitsprüfungen unter bestimmten Umständen entfallen können.
Das ist die Umsetzung eines Koalitionsausschussbeschlusses aus dem März dieses Jahres. Und darüber hinaus werden Maßnahmen des Bund-Länder-Beschlusses vom 17. Juni zur Planungsbeschleunigung im Energiebereich umgesetzt. Das dient dem weiteren Ausbau der Windenergie an Land und damit natürlich stellt es einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der Energiewende dar.
Wie viel schneller genau die Investitionen umgesetzt werden können, ist nicht klar. Genaue Jahreszahlen oder Fristen, an denen sich die Verbesserung messen lassen können, werden im Gesetz nicht genannt. Es gibt eine Reihe von recht unterschiedlichen Reaktionen auf den heutigen Kabinettsbeschluss. Die harscheste Kritik kommt von der FDP. Deren Verkehrspolitiker Thorsten Herbst ist im Gespräch mit dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio enttäuscht. Er vermisst einen großen Wurf.
Fürchten, dass eben mit dem jetzigen Investitionsbeschleunigungsgesetz wieder nur Trippelschritte gegangen werden, dort, wo eigentlich mal ein Sprung erforderlich ist.
Ähnlich äußerte sich auch der Bundesverband der deutschen Industrie, kurz BDI. Mit dem Gesetz werde es kaum mehr Tempo bei Infrastrukturprojekten geben. Ein positiveres Fazit zieht der VKU, der Verband kommunaler Unternehmen. Das Gesetz sei ein wichtiger Baustein, um den Ausbau der Windkraft wieder voranzubringen. Das Investitionsbeschleunigungsgesetz steht in einer Reihe mit einem Gesetzespaket von Anfang des Jahres. Damals wurden unter anderem 14 Verkehrsprojekte ausgewählt, die beschleunigt werden sollen. Darunter fällt die Vertiefung des Nord-Ostsee-Kanals. Im Vorfeld des neuen Investitionsbeschleunigungsgesetzes hatte es Konflikte zwischen dem Verkehrs- und dem Umweltministerium gegeben. Verkehrsminister Scheuer hätte sich noch tiefere Einschnitte bei Umweltprüfungen vorstellen können, konnte sich aber nicht gegen Umweltministerin Svenja Schulze durchsetzen. Ob sich das Investitionsbeschleunigungsgesetz in der Praxis bewährt, muss sich nun Land auf Land ab zeigen.
Aus Berlin berichtete Nadine Lindner. Der Reisekonzern TUI beantragte schon sehr früh als erstes Großunternehmen überhaupt staatliche Hilfe in Form eines KfW-Darlehens in Höhe von 1,8 Milliarden Euro. Das reicht offenbar nicht aus, um das Buchungsloch auszugleichen. Aus Hannover berichtet Alexander Budde.
Den kompletten Stillstand hat die Tourismusbranche inzwischen hinter sich gelassen. Reisen in Deutschland und ins europäische Ausland sind abhängig vom Infektionsgeschehen wieder möglich. Aber trotz Lockerungen müssen Reiseveranstalter weiter mit der Unsicherheit leben, wie es weitergeht. Mini-Kreuzfahrten in der Nordsee bietet die TUI an und präsentierte konzernweit in Abstimmung mit den Reiseländern ausgefeilte Hygienekonzepte. Es gehen dennoch einfach noch zu wenige Buchungen ein. Und weil das traditionell magere Wintergeschäft im Anschluss an die arg verkürzte Hochsaison wohl kaum Erleichterungen bringen wird, dürfte die Durchstrecke für den weltgrößten Reisekonzern noch einiges länger andauern. Nun aber, anders als bei den vielen kleinen und mittleren Reiseveranstaltern, wieder Aussicht auf frische Staatshilfen. Nach 1,8 Milliarden Euro Kredit im März jetzt eine weitere Milliarde Kredit vom Staat. Mit der staatlichen Förderbank KfW ist vereinbart, die bestehende Kreditlinie zu erweitern. Zusätzlich dazu gibt es Kredit aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds über eine sogenannte Wandelanleihe von 150 Millionen Euro. Die könnte der Staat jederzeit bei einer Dauer von 6 Jahren in TUI-Aktien wandeln. In diesem Fall wäre er mit 9% am Unternehmen beteiligt. Vorausgesetzt, der Konzern hat die Milliardenanleihe bis dahin noch nicht zurückgezahlt. Dann müsste sich der Staat als Eigner zurückziehen. Im Gegenzug für die erneute Staatshilfe musste der Konzern weitere Versprechungen abgeben. Ausfall der Dividende, mit der in der schwierigen Situation aber ohnehin kaum jemand gerechnet hätte. Für die Topmanager gibt es Beschränkungen bei der bislang vergleichbar großzügigen Vergütung.
Die Konditionen an sich scheinen so auch erstmal vorteilhaft zu sein. Der Haken, der Pferdefuß sozusagen dabei, ist die Wandelschuldverschreibung, also sprich die Wandlung dieses Kredites in eine Beteiligung an der TUI offensichtlich von bis zu 9% erfolgen kann. Flapsig formuliert, eine Staatsbeteiligung wäre das dann nicht, weil es ja sozusagen über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds WSF läuft.
DSW-Sprecher Fietinghoff Scheel begrüßt dann auch die Kreditaufnahme. Doch eine alte Debatte dürfte nun wieder aufflammen.
Fremdkapital ist erstmal natürlich lieber als jetzt den zusätzlichen Eigenkapitalgeber. Wobei die relevante Frage in der Konstellation dürfte vor allen Dingen erstmal auch sein, will hier der Staat dann auch operativ Einfluss nehmen auf das, was hier bei TUI passiert. Und davon kann ich nur abraten. Ich glaube, das wäre nicht ein sinnvoller Weg. Vergangenheit hat gezeigt, dass das eher problematisch auch für das Unternehmen wird.
Die Staatshilfen werden wohl nicht verhindern, dass die TUI Arbeitsplätze abbauen muss. Die TUI-Gruppe hatte bereits angekündigt, bis zu 8.000 Jobs, vor allem im Ausland, zu streichen. Außerdem soll die Flotte ihrer Airline TUI Fly um über die Hälfte verkleinert werden. Dabei könnten dem Vernehmen nach 900 Vollzeitstellen wegfallen, sowie mehrere Standorte geschlossen werden.
Es wäre jetzt an der Zeit für die TUI, das Vertrauen zurückzuzahlen, was sozusagen der Steuerzahler in die TUI steckt, dass da sozusagen jetzt mal wirklich von dieser Position Abstand genommen wird. Wir ziehen alles alleine durch, sondern wir gehen jetzt mal gemeinsam, suchen Alternativlösungen, um durch die Krise zu kommen, mit den Arbeitnehmern zusammen.
Betont Marian Drews, für TUI Fly zuständiger Gewerkschaftssekretär bei Verdi. Für die Gewerkschaften sind die Stellenstreichungen nicht hinnehmbar, eben weil die TUI es vorher versäumt habe, Rücklagen zu bilden.
TUI bekommt weitere Staatshilfe, Alexander Budde berichtete aus Hannover. Die staatliche Förderbank KfW hat also zweifelsohne viel zu tun in diesen Zeiten. TUI ist dabei nur die Spitze des Eisbergs. Die meisten Kreditanträge kommen von kleineren Unternehmen, die so versuchen, über die Durststrecke zu kommen. Das hat die KfW heute Morgen bei der Bilanzierung des ersten Halbjahres berichtet, wohlgemerkt bevor die weitere milliardenschwere Aufstockung der Kreditlinie an TUI bekannt wurde. Die muss also eigentlich noch dazugerechnet werden auf das Fördervolumen der Bank in Rekordhöhe, über das Micha Erhardt jetzt berichtet.
Mit einem Volumen von gut 76 Milliarden Euro hat die KfW so viele Kredite vergeben wie nie. Vor allem das KfW-Sonderprogramm Corona-Hilfe mit zugesagten Krediten in Höhe von fast 43 Milliarden Euro hat gegenüber dem Vorjahr zu einer Verdopplung des Fördervolumens geführt. Im Inland hat es sich sogar verdreifacht. Bis heute sind über 81.000 Anträge für Corona-Hilfen von Firmen unterschiedlichster Größe bei der KfW eingegangen. Bei denen übernimmt im Normalfall der Bund 80 oder 90% Garantien gegen mögliche Zahlungsausfälle, bei bestimmten Schnellkrediten sogar 100%. Das erleichtert den Banken die Vergabe von Krediten mit wenig oder keinem Risiko.
Diese Garantien, die waren unheimlich wichtig, dass die ganzen Unternehmen, die von der Krise getroffen wurden, die von den Lockdown-Maßnahmen getroffen wurden, halt wirklich unterstützt werden. Nicht nur von der KfW, sondern insgesamt von allen Banken, sodass die Kredite verlängert werden könnten, überbrückt werden könnten, sodass wir halt jetzt nicht auch noch in Probleme von Zahlungsausfällen kommen.
Sagt der Chefvolkswirt der ING, Carsten Jeski. Laut KfW stammen rund 97% der Anträge von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Allerdings hat eine von FinCompare in Auftrag gegebene Studie ergeben, dass der Großteil des Geldes an größere Unternehmen fließt.
Ja, das sind natürlich dann Fördermittel, die an die Lufthansa gehen oder an Großkonzerne oder große Mittelständler. Aber Deutschland lebt ja tatsächlich von kleinen Mittelstand. Das heißt Unternehmen unter 50 Mitarbeitern und viele Unternehmen eben auch unter 10 Mitarbeitern. Da ist ein erhöhter Bedarf und wir müssen handeln, weil es sonst eine Insolvenzwelle geben wird in diesem Segment.
Sagt der Geschäftsführer von FinCompare, Stefan Heller. FinCompare ist eine Online-Plattform für die Vermittlung von Finanzierungen an kleine und mittelständische Unternehmen. Das Problem für kleinere Unternehmen seien unter anderem bürokratische Hürden, aber auch die Tatsache, dass Banken ihren Fokus in der Krise vor allem auf ihre Bestandskunden gelenkt hätten.
Für Banken ist es natürlich eine neue Realität, ein Kreditmanagement, eine Vorhersage in die Zahlungsfähigkeit eines Kundens in 1-2 Jahren lässt sich natürlich sehr schwer managen. Und deswegen sind natürlich Banken auch ein bisschen unsicher geworden, ja, was die Kreditvergabe angeht und versuchen sich möglichst auf ihre Bestandskunden zu konzentrieren, auf ihre sehr guten Kunden. Und das sind natürlich mehrheitlich auch die Großen. Und dadurch bleiben die Kleinen noch mehr auf der Strecke.
Der Studie zufolge haben über 2/3 kleinerer Unternehmen Bedarf an Krediten. Zwar hatte die Bundesregierung im Fortgang der Krise mit einem Schnellkredit nachgebessert, bei dem der Bund 100% Garantien gibt. Allerdings können den nur Unternehmen mit mehr als 10 Beschäftigten in Anspruch nehmen. In der Bilanz der KfW schließlich hat die Krise bereits jetzt deutliche Spuren hinterlassen. Nach einem Gewinn im Vergangenen steht in diesem ersten Halbjahr ein Verlust von 576 Millionen Euro in den Büchern. Die KfW macht dafür vor allem gestiegene Kosten in der Risikovorsorge und Abschreibungen auf Beteiligungen infolge der Krise verantwortlich.
Über die Bilanz der Förderbank KfW Micha Erhardt. Wer soll das alles bezahlen? Zur Krisenbewältigung hat der deutsche Finanzminister viel Geld in die Hand genommen. Über 200 Milliarden Euro neue Schulden wurden bewilligt für Krisen- und Konjunkturpakete. Und so manch einer macht sich Sorgen um die jüngeren Generationen, die unter diesem Schuldenberg ächzen werden, noch lange. Da liegt es nahe, jetzt schon diejenigen einmalig zur Kasse zu bitten, denen es vielleicht gar nicht so weh tut, die Superreichen. Eine Idee, die SPD-Parteichefin Esken schon früh ins Spiel brachte und an der Sozialverband VdK offenbar Gefallen findet. Der hat heute Morgen in München berichtet, wie sich die Pandemie auswirkt bei denjenigen, die keine staatliche Unterstützung bekommen. Michael Watzke dazu.
Der Staat habe in der Corona-Krise vieles richtig gemacht, lobt Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VdK Deutschland. Die Corona-Soforthilfe etwa sei ein wichtiges Instrument gewesen, aber viele Bevölkerungsgruppen hätten davon nicht profitiert.
Nehmen wir mal ein Beispiel, Rentnerinnen und Rentner, die sehr wenig Rente haben, die jetzt in dieser Situation natürlich auch an uns schreiben, an den Sozialverband VdK, wir hätten auch gerne Soforthilfe, wir brauchen auch eine Einmalzahlung, wir brauchen eine Unterstützung.
Denn viele Rentnerinnen und Rentner, so Bentele, kämen nur über die Runden, weil sie sich noch etwas hinzuverdienten. Und das sei in der Corona-Krise kaum möglich gewesen. Der VdK habe in den letzten Monaten deutlich mehr Sozialberatung leisten müssen als sonst, sagt Michael Pauster, Landesgeschäftsführer des VdK Bayern, besonders in drei Rechtsbereichen.
Bei der Arbeitslosenversicherung plus 24%, bei der gesetzlichen Rentenversicherung plus 14% und bei der Pflegeversicherung plus 15% mehr Beratungen.
Vor allem beim Thema häusliche Pflege durch Angehörige habe Corona zu großen Härten geführt, zum Beispiel weil Pflegekräfte aus Osteuropa nicht nach Deutschland kommen konnten oder weil Tagespflegeeinrichtungen schlossen oder einen Aufnahmestopp verhängten. Ulrike Mascher, Vorsitzende des VdK Bayern, berichtet von einem typischen Fall.
Frau K. ist 47 Jahre alt und lebt mit ihrer demenzkranken 83-jährigen Mutter zusammen. Die Pflege übernimmt sie alleine. Bis zum Corona-Ausbruch war die Mutter an 6 Tagen in der Woche in der Tagespflege. Diese wurde von heute auf morgen und ist auch immer noch geschlossen. Und Frau K. musste die Pflege rund um die Uhr alleine stemmen.
Mittlerweile sei Frau K. von Armut betroffen, weil sie sämtliche Ersparnisse aufgebraucht habe. Solche Fälle würden aber in Politik und Medien wenig Resonanz finden, obwohl 70% aller Pflegeleistungen nicht in Heimen, sondern zu Hause erbracht würden. Die Corona-Krise, so Ulrike Mascher, habe die bereits vorher bestehenden Schwächen der Pflegeversicherung noch deutlicher zutage treten lassen. Um die Folgen abzumildern und die Lasten gerechter zu verteilen, fordert VdK-Präsidentin Verena Bentele mehr Steuern von Gutverdienern und denen, die von der Corona-Krise profitiert hätten.
Der VdK fordert deswegen eine einmalige Vermögensabgabe. In Ausnahmesituationen wie der aktuellen Situation wird sowas wie die Vermögensabgabe übrigens auch von unserem Grundgesetz gedeckt. Die Vermögensabgabe ist die Erhebung einer einmaligen Steuer auf große Vermögen, um eine finanzielle Notlage des Staats zu überbrücken. Auch das ganz wichtig, es geht vor allem um eine einmalige Abgabe.
Zuletzt habe es das 1952 gegeben, aufgrund der Kriegsfolgekosten. Jetzt, so Bentele, sei es wieder an der Zeit. Sie schlägt eine Abgabe von 1% auf Vermögen über 1 Million Euro vor. Dieser Forderung will Bentele auch durch Demonstrationen der zahlreichen VdK-Mitglieder Nachdruck verleihen, aber erst, wenn vor Ort Proteste wieder möglich seien, ohne Mitmenschen zu gefährden. Klar sei, so Bentele,
jetzt müssen wir über die Kohle sprechen.
Denn sonst bestehe die Gefahr, dass die temporäre Corona-Krise eine dauerhafte soziale Krise auslöse und zur Spaltung der Gesellschaft führe.
Die Forderungen des VdK im Beitrag von Michael Watzke. Und zum Schluss ein Thema, das nichts mit Corona zu tun hat. Bienensterben und Insektenschwund und die Diskussionen darüber haben offenbar einen Effekt. Deutschlands Bauern pflanzen am Rande ihrer Felder und Äcker mehr Blühstreifen an als bisher. Der Absatz von Saatgut für Blumen und Blühmischungen ist beim größten Agrarhändler BayWa um mehr als ein Viertel gestiegen und auf dem Acker finden sich weniger Pestizide, was die Landwirtschaftsministerin heute als Erfolg verbucht. Umweltverbände jedoch bleiben skeptisch. Katharina Hamberger ordnet das für uns ein.
Insgesamt ist die Menge an Pflanzenschutzmittel, das in Deutschland verkauft worden ist, im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2018 um 6,7% zurückgegangen. Damit wurde so wenig dieser Unkraut- und Schädlingsvernichtungsmittel eingesetzt wie seit 20 Jahren nicht mehr. Vor allem bei den Herbiziden und Fungiziden habe es einen Absatzrückgang gegeben, so geht es aus dem Jahresbericht hervor. Die Bundeslandwirtschaftsministerin spricht von einer guten Entwicklung und sieht dafür 4 Gründe.
Erstens die trockene Wetterlage, die begünstigt es natürlich. Aber das alleine würde es auch nicht rausreißen. Zweiter Punkt ist, in den vergangenen Jahren, das ist ja nicht zu übersehen und zu überhören, hat sich das Bewusstsein verändert, was das Thema Pflanzenschutzmittel angeht. Dritter Punkt, wir erreichen durch Züchtungen einiges. Was erreichen wir? Dass Pflanzen resistenter werden gegen Schädlingsbefall zum Beispiel, gegen Pilzbefall.
Und als vierten Grund nennt Julia Klöckner die Digitalisierung. Auch der Präsident des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit BVL, an das die jährlich verkaufte Menge an Pflanzenschutzmitteln und der darin enthaltenen Inhaltsstoffe gemeldet werden muss, spricht von einer erfreulichen Entwicklung. BVL-Präsident Friedel Kramer betont aber auch, dass Glyphosat weiter das meistverkaufte Pestizid sei. Allerdings habe es auch hier einen Rückgang gegeben, im Vergleich zu 2018 um 11,3%.
Der Glyphosat-Absatz sank im Jahr 2019 auf 3.059 Tonnen verkauften Wirkstoff und damit auf den niedrigsten Wert der vergangenen 20 Jahre.
So Kramer. Der Vorsitzende des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft hingegen findet die Entwicklung wenig überraschend. Ist es extrem trocken und heiß, müssten weniger Pestizide gespritzt werden. Dass diese Absatzzahlen von Pestiziden in trockenen Jahren sinken, sei deshalb erwartbar, sagt Felix Prinz zu Löwenstein. Der BÖLW-Vorsitzende meint zudem, in den vergangenen 25 Jahren seien immer mehr Pestizide pro Hektar ausgebracht worden, aber die Fläche, auf der tatsächlich gespritzt werde, schrumpfe Jahr für Jahr. Und das vor allem deshalb, so zu Löwenstein, weil der Anteil ökologisch bewirtschafteter Agrarflächen seit 1995 von 1,5 auf 10% gestiegen sei. Auch der Bund für Umwelt und Naturschutz meint, die rückläufigen Zahlen seien ein Ergebnis des Wetters und kein politisches Ergebnis. Allerdings bräuchte es genau das, meint BUND-Vorsitzender Olaf Band. Die Bundesregierung sei in der Pflicht, die Ackergifte schrittweise aber deutlich zu reduzieren und darauf ihre Agrarpolitik auszurichten. Klöckner solle hier eine Veränderung der entsprechenden Verordnung vorlegen, fordert der BUND. Vom Umweltbundesamt heißt es, es müsse sich angesichts der von Jahr zu Jahr schwankenden Absatzzahlen erst noch erweisen, ob sich tatsächlich ein Trend zu weniger Pestiziden auf den Feldern abzeichne. Auf jeden Fall sehe die Behörde immer noch einen Absatz auf sehr hohem Niveau, auch im Vergleich zu vielen anderen Mitgliedstaaten der EU. Die bisherigen Maßnahmen der Landwirtschaftspolitik reichten auch nicht aus, um einen signifikanten Verzicht auf Pestizide wirksam zu fördern, meint Oberpräsident Dirk Messner.
Soweit Katharina Hamberger. Und zum Schluss schalten wir noch in den Frankfurter Börsensaal zu Claudia Werle. Frau Werle, der Energieversorger E.ON, der hat heute Zahlen vorgelegt. Wie sind die denn ausgefallen?
E.ON gehört zu den Unternehmen, die bislang verhältnismäßig gut durch die Corona-Krise gekommen sind. Allerdings so ganz ohne Blessuren ging es dann doch nicht, dass eine Zeit lang Fabriken geschlossen bzw. die Produktion heruntergefahren worden ist. Wirkt sich auf den Stromverbrauch auch. E.ON hat die Jahresprognose gesenkt. Der Energiekonzern rechnet für das laufende Jahr mit Corona-bedingten Belastungen in Höhe von 300 Millionen Euro. Die Aktien jetzt kurz vor Handelsschluss leicht im Plus.
Der Bund, der muss den Reisekonzern TUI weiter stützen. Wir haben darüber berichtet, mit über 1 Milliarde Euro. Wie reagiert der Kurs?
Kein klarer Trend. Die Aktien sind zeitweise deutlich im Plus, aber aktuell werden sie 2% tiefer gehandelt.
Die Verhandlungen der Lufthansa mit den Arbeitnehmern über ein Sparpaket, die ziehen sich zumindest mit den Piloten und dem Bodenpersonal. Aber die Urabstimmung der Kabinengewerkschaft UFO, die läuft nun bis Freitagnacht. Und da rechnet man wohl mit einer Zustimmung.
Ja, das ist richtig. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat ja durchblicken lassen, dass es wohl ohne Kündigungen nicht gehen wird, wenn die Fluggesellschaft unter den derzeitigen Bedingungen überleben will. Es gäbe weltweit gesehen einen Personalüberhang von 22.000 Vollzeitstellen. Also trotz allem, auch wenn man jetzt auf gutem Wege ist, vieles ist noch offen. Lufthansa-Aktien mehr als 1% im Minus.
Es fliegen zwar wieder mehr Menschen, aber Fraport, der Frankfurter Flughafenbetreiber, der kommt nicht so richtig aus der Krise.
Im Juli sind 1,3 Millionen Passagiere gezählt worden, aber wenn man das mal im Vergleich sieht zum entsprechenden Vorjahreszeitraum, da ist es ein Minus von fast 81%. Im April, im Mai, im Juni hatte der Rückgang sogar bei mehr als 90% gelegen. Auch an anderen Standorten sieht es nicht viel besser aus. Fraport-Aktien werden heute verkauft, sie geben fast ein 0,5% nach.
Dann schauen wir noch auf den DAX. Wie hält der sich heute?
Der DAX nach anfänglichem Minus hat Boden gut machen lassen, steigt jetzt um fast 1% auf 13.063 Punkten.
Und da könnte auch bald eine Entscheidung zu Wirecard fallen.
Das ist richtig. Man rechnet in Kürze damit. Wirecard hat ja ist insolvent, hat durch mutmaßliche Bilanzfälschung negativ aufmerksam gemacht. Und der Druck auf die deutsche Börse ist sehr groß, dass Wirecard aus dem DAX fliegt, und zwar noch bevor offiziell wieder die turnusgemäße Überprüfung ansteht.
Das könnte noch im August passieren. Was macht der Euro?
Der wird mit einem Dollar 17,92 gehandelt.
Und am Rentenmarkt, wie sieht es aus?
Die Umlaufrendite von minus 0,53 auf minus 0,47% gestiegen. Und die Feinunze Gold kostet 1.938,43 $.
Vielen Dank nach Frankfurt an Claudia Werle. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.